Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Meine Damen und Herren, auch wenn die Themen, die Sie gerade gehört haben und jetzt hören werden, unterschiedlicher nicht sein könnten, freuen wir uns sehr, dass Sie also ausgeharrt oder ausharren werden. Insbesondere deshalb, weil der Spieker Verlag sich freut, also Frau Marion Gesell als Debütantin hier lesend auf der Leipziger Messe vorstellen zu dürfen. Das Thema ist der Kampf gegen die Oberflächlichkeit. Wer ist Marion Gesell? Sie hat Erziehungswissenschaft studiert, ist verheiratet, Mutter von 3 Kindern. Und wie kommt so eine Person dazu, gegen die Oberflächlichkeit kämpfen zu wollen, werden Sie sich fragen. Diese Frage wird Ihnen Frau Gesell gerne beantworten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß.
Gut, ich habe eine halbe Stunde Zeit und möchte Ihnen gerne mein Buch vorstellen, Aus dem Ruder.
Das wollen wir noch wissen, wer Frau Gesell ist.
Das kann ich ja dann hinterher erklären. Na? Also würde ich gerne einfach anfangen und die halbe Stunde nutzen, um Ihnen mein Buch vorzustellen und ein wenig schmackhaft zu machen. Ich fange einfach an, ne? Gut. Bethany Roberts stellte ihre Handtasche neben den großen Koffer auf den Flur. Dann drehte sie sich zu Irwin um, der sie unglücklich ansah. Am liebsten würde er mit seinem Körper die Tür verstellen und so lange dort ausharren, bis Bess ihr Vorhaben aufgab. Oder bis sie es ihm zumindest erklärte. Aber seine Frau blieb stur. So hatte er sie während ihrer mehr als 20-jährigen Ehe noch nie erlebt. Nicht einmal in der Zeit, als beide, damals noch jung und um einen Zentner leichter, verzweifelt auf ein Kind gehofft hatten. Und Bethany, nachdem man ihr von ärztlicher Seite alle Hoffnungen genommen hatte, die merkwürdigsten Zaubereien ausprobierte. Irwin hatte damals alles mitgemacht, obwohl er keinen Augenblick an einen Erfolg glaubte. Als Bethany Sekunden nach dem Akt aus dem Bett gesprungen war, um dem Rat seiner Schwester und Mutter von 4 verzogenen Belgern folgend minutenlang auf dem Kopf zu stehen und damit die Fortbewegung der Samenfäden zu unterstützen, hatte er ihre Beine in die Höhe gehalten. Ein Jahr lang hatten sie es bei jedem Vollmond um Mitternacht auf der Wiese hinter ihrem Haus getan. Dass kein Nachbar sie je bei ihrem Treiben erwischte, erschien Irwin Wunder genug. Und dass seine Blasenentzündung nicht chronisch wurde, das hatte er Bessernies nicht weniger wundersam Kräutermedizin zu verdanken. Er hatte die bitteren Tees, die seine Frau ihm aufgoss, ohne zu klagen getrunken. Dass er mit Vergiftungserscheinungen im Krankenhaus landete, verzieh er Bessernies sofort, nachdem er aus der Narkose erwachte. Mehr als einmal hatte er seine Arbeit, die er damals noch hatte, unterbrochen, um genau zum errechneten Zeitpunkt ihrer Empfängnisbereitschaft bei ihr zu sein. Und niemals hätte er Bessernies von seinen Zweifeln erzählt. Doch heute war alles anders. Beth hatte sich etwas in den Kopf gesetzt und weigerte sich, ihn einzuweihen. Sie dürfe das nicht, sagte sie. Denn das würde ihren Vertrag für nichtig erklären. Sie habe einen Job gefunden, behauptete seine Frau. Doch was für ein Job das sein sollte, über den sie nicht reden durfte und bei dem sie, was noch schlimmer war, abends nicht in ihrem gemeinsamen Bett schlafen konnte, erklärte sie nicht. Schatz, Bethany seufzte unglücklich. Wir brauchen das Geld. Willst du, dass wir auf der Straße landen? Natürlich wollte Irwin das nicht. Er und seine Frau hatten ihr kleines Reihenhaus in dem Londoner Vorort gleich nach ihrer Hochzeit gekauft. Dafür mussten sie mit ihrer Bank einen über 25 Jahre laufenden Kredit abschließen. Damals glaubten sie noch, sie würden sich bereits vor Ablauf der Frist aus dieser Verpflichtung freikaufen, wenn sie nur sparsam genug lebten. Doch im Laufe der Jahre stellte sich heraus, dass sie froh sein konnten, die monatliche Rate zu zahlen und dabei nicht zu verhungern. Nachdem Irwin vor drei Jahren seine Arbeit verloren hatte und nun auch die Arbeitslosenversicherung aufgebraucht war, häuften sich die Schulden. Bethany Roberts arbeitete in einer Reinigungsfirma. Sie sputzte spätabends Büroräume. Solange Irwin noch berufstätig gewesen war, holte er sie jeden Abend um 23 Uhr ab. Nachdem der Geschäftsführer der Baufirma, bei der Irwin über 20 Jahre als Maler arbeitete, sich mit dem Firmenkapital einen gesicherten vorzeitigen Ruhestand irgendwo auf der Welt außer Reichweite der britischen Behörden gegönnt hatte, begleitete Irwin seine Frau regelmäßig und half ihr bei der Arbeit. Bethanys Chefin tolerierte seine Mitarbeit und erhöhte stillschweigend das Arbeitspensum seiner Frau. Doch Bethanys Einkommen reichte nicht aus, um ihre Ausgaben zu decken. Vor 2 Monaten war die Zwangsvollstreckung ihres Hauses angekündigt worden. Obwohl der Brief der Bank für die Roberts nicht überraschend kam, war der Schock, als sie ihn in der Hand hielten, riesengroß. Und dann geschah das Unvorstellbare. Bethany Roberts begriff es immer noch nicht. Durch einen Zufall las sie diese Anzeige. Ohne lange zu überlegen, stellte sie sich vor. Irwin hatte sie nichts von ihrem Vorhaben erzählt, damit er sich keine unberechtigten Hoffnungen machte. Als sie dann tatsächlich ausgewählt wurde und die an den Vertrag geknüpften Bedingungen las, erwies sich diese Rücksicht als entscheidend dafür, dass sie als Bewerberin den Zuschlag erhielt. Mit dem Vorschuss konnten sie nicht nur die anlaufenden Kreditschulden bei der Bank tilgen, es blieb sogar noch genug übrig, um die nächsten 2 Monatsraten zu bezahlen. Und falls sie nicht gleich wieder nach Hause geschickt wurde, käme noch mehr Geld dazu. Das kann nichts Legales sein, stellte Irwin nun zum wiederholten Male fest. Für welche Arbeit bekommt man schon so viel Geld, noch bevor sie begonnen hat? Irwins Frage klang besorgt. Glaubst du wirklich, ich würde etwas Verbotenes tun? Wiederholt hatte Bethany ihren Mann nur mit dieser Gegenfrage antworten können. Seine Zweifel blieben. Er glaubte, irgendwie habe seine Bessie das Ganze sicherlich nicht richtig durchschaut. Seine Ungewissheit wuchs zu einer ihm quälenden Befürchtung heran. Was wussten sie beide schon vom organisierten Verbrechen oder solchen Sachen? Ich könnte jetzt auch gar nicht mehr absagen. Ich habe das Geld ja bereits eingezahlt, sagte sie. Und er spürte ihren inneren Kampf um ihr Schweigen. Wir könnten... Irwin fiel nichts ein, um den Satz zu beenden. Wir werden über dieses Gespräch lachen, wenn ich wieder da bin. Bethanys Stimme klang überzeugt. Und in spätestens 5 Wochen bin ich wieder zu Hause. Vielleicht sogar schon viel eher. Bess hielt Irwin die Hand hin. Du vertraust mir doch, nicht wahr? Irwin nahm ihre Hand in die seine beiden, dann umarmten sie sich heftig, Bess löste sich von ihm, warf sich die Handtasche über die Schultern und nahm den Koffer. Es wird alles gut. Mit diesem Satz trat sie aus der Tür und ging zu der auf der Straße wartenden Limousine. Der Chauffeur nahm ihr den Koffer ab und verstaute ihn. Dann öffnete er die Wagentür, Sekunden später war Bethany Roberts fort. Das durchsichtige Oberteil mit der Glasperlenstickerei an den pikanten Stellen musste auch mit. Jenny Ludoll stopfte es in ihre Reisetasche, deren Reißverschluss längst nicht mehr zuging. Einige winzige Höschen passten noch in die Handtasche, dann war sie fertig. Sei nicht traurig, Darling. Mami ist bald wieder da. Und Onkel Rhein wird sich ganz lieb um dich kümmern, mein Süßer. Während sie das sagte, nahm sie den kleinen fetten Hund auf den Arm und küsste ihn auf die Schnauze. Onkel Rhein wandte sich angeekelt ab. Wenn sie jetzt auf einen Abschiedskuss von ihm hoffte, dann hatte sie sich verrechnet. Diese widerliche Töle. Er hasste das Vieh und Darling hasste ihn. Beide, Liebhaber und Hund, buhlten um die Zuneigung Jenny Lou's, auf deren Kosten sie lebten. Mindestens 1 Monat sei sie weg, wiederholte Jenny Lou gerade zum 100. Mal. Danach würden sich die Filmstudios um sie reißen. Um was für ein Engagement es sich diesmal handelte, hatte sie rein nicht verraten. Sie dürfe darüber nicht sprechen, sagte sie geheimnisvoll. Doch da sie ein Geheimnis nie lange für sich behalten konnte, waren die Andeutungen im Laufe der letzten Wochen immer konkreter geworden. Im Fernsehen würde er sie sehen können. Wahrscheinlich jeden Abend, von Montag bis Freitag, zur Hauptsendezeit. Jenny Lou hatte ihm sogar den Sender aufgeschrieben. In spätestens 2 Wochen beginne die Ausstrahlung, betonte sie. Bis dahin würde geprobt. Dann sei alles live. Also würde es dieses Mal keine der zweit- oder eher drittklassigen Produktionen werden, in denen Jenny Lou ihren Busen fast unverhüllt präsentierte, aber so gut wie keine Textzeile hatte, überlegte Rhein. Dafür lag die Sendezeit zu früh am Abend. Doch wer würde Jenny Lus hohe, schnell ins Kreischen übergehende Stimme freiwillig längere Zeit ertragen wollen? Wenn sie flüsterte, wie es in ihren Filmchen erwartet wurde, ging es ja noch. Doch sobald sie ihre Stimme erhob, vermochte es nicht einmal der Anblick ihres Riesenbusens, diese Misstöne erträglicher zu machen. Jenny Lu Doyle drückte den Hund fester an sich. Darling strampelte sich frei und hechelte. Er braucht täglich seine frische Leber. Und lass ihn im Park nicht von der Leine. Du weißt ja, wie neugierig er ist, flötete sie ihm zu. Rein, der mitnichten vorhatte, sich in der Öffentlichkeit mit dem Hund zu zeigen, wiegelte ab. Wir kommen schon klar miteinander. Darling knurrte zurück. Jenny Lu öffnete einen der Fensterflügel, damit Darling sein Geschäft erledigen konnte. Auf dem riesigen Dachgarten, der zu ihrem Apartment gehörte, befand sich eine Art Sandkiste, aus der ein greller Plastikbaum ragte. Für das Auswechseln des Inhalts dieser Kiste bezahlte Jenny Lu mehr als für die Reinigung des gesamten Apartments. Jenny Lu betrat ihre Terrasse niemals. Sie litt unter Höhenangst. Und bisher hatte sich keiner ihrer Liebhaber dazu herabgelassen, sich um Darlings Hinterlassenschaften zu kümmern. Nicht einmal Henry, der nur mit einer Schürze bekleidet ständig den Boden gewischt und sämtliche Möbel poliert hatte, war dazu bereit gewesen. Das Apartment lag mitten in London. Es bestand aus einem riesengroßen, lichtdurchfluteten Raum und einem für Londoner Verhältnisse königlichen Badezimmer. Jenny Lu hatte es in ihrer Glanzzeit gekauft. Damals hatte sie in einer Serie ein äußerst naives, um nicht zu sagen strohdummes Mädchen aus Deutschland gespielt, das wegen seiner Verständigungsprobleme in jede nur erdenkliche amoröse Verstrickung geriet. Für diese Rolle eignete sich nicht nur ihr frisch operierter Busen perfekt, auch ihre Stimme passte hervorragend. Ein längst vergessener Liebhaber, der sich mit Immobilien und Steuern auskannte, hatte ihr zu dem Kauf geraten. Bis dahin hatte sie in Hotels gelebt, deren Komfort sie einem eigenen Haushalt gegenüber vorzog. Doch der Kauf der Wohnung stellte sich als kluger Schachzug heraus. Während mit den Jahren viele ihrer Bekannten das Viertel verließen, weil sie sich die Hotels nicht mehr leisten konnten und die Preise für Wohnungen ins Unermessliche stiegen, thronte sie in ihrem 100 Quadratmeter Domizil über den Dächern der Stadt. Der verlockenden Möglichkeit, die Wohnung zu verkaufen, um mit dem Geld in Barbados neu anzufangen, einen wirklich trendigen Pub zu eröffnen, einen Studiofilm zu drehen oder es in einer Spielhalle zu verdreifachen, widerstand sie. Inzwischen saß sie wie eine Spinne in ihrem Netz auf der Lauer und es fand sich immer wieder ein vorzeigbarer junger Mann, der ihren Reizen und der Aussicht, dieses Domizil mit ihr zu bewohnen, erlag. Seit einem halben Jahr lebte Rein Farnsworth bei ihr. Rein verdiente sein Geld hin und wieder als Model. Leider hatte sich im Laufe der letzten Monate herausgestellt, dass das entbehrungsreiche Leben, welches Rein vor der Bekanntschaft mit Jenny Lu geführt hatte, seinen Körper für die Fotografen interessanter gemacht hatte. Der kleine Bauch, entstanden durch die zahlreichen Näschereien, die im Apartment ständig bereitstanden, und das regelmäßige Essen in Restaurants, ließ ihn für die Unterwäschepräsentationen, mit denen er bis dahin den Hauptteil seines Einkommens bestritten hatte, unbrauchbar werden. Und seinem Gesicht fehlten von jeher die markanten Linien, welche potenzielle Kunden verführen sollten, die im Katalog abgebildete Kleidung zu kaufen. Rein lag auf dem riesigen Bett, das Jenny Lu in einer Ecke des Rissen hatte. Ein Himmel aus staubigem, rosafarbenen Tüll schwebte über ihm. Er glitt durch das Apartment. Das alles würde für die nächsten Wochen ihm gehören. Die Augen bis zu den Fußboden reichenden Fenstern war überwältigend. Leider hatte Jenny Lu Schwäne aus rotem Samt anbringen lassen, die sie, kaum dass es dämmerte, zuzog. Sobald Jenny Lu und er ausgeschlafen wäre, würde er die Vorhänge abnehmen, beschloss Rein. Die Dinger konnten so lange bleiben, bis Jenny Lu sie von dort abholte. Auf dem Rückweg von der Wäscherei würde er frische Don mit Rubens Lieblingsfüllung kaufen und diesen dann anrufen. Er beschloss, das Bett ans Fenster zu legen. Ruben hat ihn einmal in der Wohnung besucht, während Jenny Lu auf einer kleinen schwedischen Insel ein Natur. Er hatte sofort das Potenzial dieses Raumes entdeckt und wunderbare Vorschläge für die Neuerung gemacht. Es war an der Zeit, diese umzusetzen. Und der Hund kam in die Besenkammer, Hunde noch mehr als er. Als Jenny Lu nun auf ihn zukam, zog sich Rein demonstrativ bis zum Hals hinauf. Er brauchte seinen Schlaf. Ausreichender Schlafflüssigkeit seien die wichtigsten Voraussetzungen für ein Model, behauptete er. So früh am Tag nichts aus dem Bett. Mach die Tür zu, es ist saukalt, murrte er. Jenny Lu rief den Hund, die sah ich nicht. Sie ließ sich neben ihm aufs Bett sinken. Effektvoll strich sie sich das schwere Haar, ihre lohnenswerte Investition aus dem Gesicht. Mach's gut, mein Liebster, hauchte sie. Rein kämpfte sich für eine kurze Umarmung aus der Bettdecke. Wirst du mich vermissen? Flog Rein. Er ließ sich zurück in die Wärme des Bettes sinken und schloss die Augen. Ich verstehe schon, fügte der Entzug mechanisch hinzu, bevor er wieder einschlief. Jenny Liu stand vor sich. Auf dem Weg zur Wohnungstür machte sie vor dem Spiegel Halt. Sie fuhr sich mit der Zunge über die neuen, die sie sich vor ein paar Wochen gegönnt hatte. Die Gage für die strenge Lehrerin war für die Korrektur gegangen. Dabei war die Operation noch verhältnismäßig günstig gewesen, da sie eine der wenigen Kliniken aufgesucht hatte. Die Adresse in einem ehemals renommierten Viertel hatte sie von einer Schauspielerkollegin erfahren. Die Arztpraxis befand sich in einem Hinterhaus und die OP war durchgeführt. Kaum war sie halbwegs aus der Narkose erwacht, saß sie schon in einem Taxi vor. Eine angeschwollene Stelle befand sich noch immer innerhalb ihres Mundes. Nun, wer schützt? Jenny Liu spitzte die Lippen. Es fühlte sich fremd an. Ganz zufrieden war sie mit der Größe der Nicht. Aber nach dieser Produktion würde sie einen Termin beim Arzt machen, der bereits fast ein Wunder vollbrachte. Den Vorstoß für ihr aktuelles Engagement hatte sie reingegeben, während ihrer Abwesenheit Darling bestens versorgen konnte. Darling schnüffelte neu erwachte Hoffnung am Gummibaum. Da Jenny Liu rein nicht aufwecken wollte, ließ sie den Hund Tür offen. Auf Zehenspitzen verließ sie ihre Wohnung.
So. Sie ruhig was.
Ja. So weiter, dass noch viele andere Personen vorgestellt werden, die sich auf einer Reise. Will ich noch eine Person vorstellen, die auch im Buch vorkommt, nämlich ein Moderator. Das Eis ist geschmolzen, stellte Oliver Rast ein weiteres Mal fest. Zunächst hatte er gehofft, dass Darren Bell aufgestanden sei, um Neues zu holen. Also es sind jetzt ganz viele, aber gut, kann ich nicht alles vorlesen. Doch der kam eine Weile fort und es sah nicht so aus, als käme er zurück. Es war ja auch zu heiß hier. In luftigen Bekleidung schwitzte Oliver Rast wie ein Ochse. Das Wasser rann ihm übers Gesicht, tropft, floss dann in einem kleinen Bach über die Fleischmassen seines Bauches und versickerte in den Boxershorts. Er drückte seine Zigarette aus, erhob sich mühsam und mixte einen neuen Drink ohne Eis. Rast übersaß geflissentlich und setzte sich erschöpft. Er fühlte sich überhaupt nicht gut. Die Beine waren geschwollen. Sein Magen schmerzte nach dem zweiten Nachschlag, der doch etwas zu opulent ausgefallen war. Die körperlichen Verausgabungen des letzten Abends noch nicht überwunden. Vielleicht war es wirklich an der Zeit, kürzer zu treten, wie sein Arzt ihm geraten. Der Doktor empfahl seit Jahren eine Abspeckkur und die Einschränkung seines Nikotinkonsums. Sie müssen an. Gehen Sie schwimmen oder joggen Sie ein paar Runden durch den Park. So lautete der Rat des Mediziners. Dann hat er in Shannons Kabine für genügend körperliche Ertüchtigung gesorgt. Rast mit sich selbst redete. Sonnenstich, diagnostizierte er. Nicht sein Problem. Wünschte sich Wind. Einen wunderbar kalten Wind, der ihm den Körper kühlte. Und dann Regen, seine Heimat. Schmuddelwetter. Er liebte es. Im Studio war es auch heiß. Doch dort hatte er die Fäden in Sendungen, ließ keine Schlampereien zu und kitzelte in kürzester Zeit die unglaublichsten weichen Talkshows, musste kaum eine Sequenz doppelt gedreht werden. Dazu fürchteten die Mitarbeiter seine Konsequenzen einer verpatzten Szene zu sehr. Oliver Rast zündete sich eine neue Zigarette. Er wusste genau, warum er sich auf diese Sache eingelassen hatte. Er tat zwar so, als mache er es treten, aber er hatte sofort das Potenzial erkannt. Und wenn er ehrlich zu sich war, dann wusste er, dass seine eigene Show am Ende war. Er hatte sie schon alle bei sich gehabt. Mehr war nicht herauszuholen. Als Garnierung wollte treten ihm Rosi mit den langen Beinen und ihrer gebleichten Haar und der ausladenden Oberweite an die Seite stellen. Rast beobachtete sie seit Tagen. Es war keine Überraschung zu erwarten. Rosi wollte ins Fernsehen und mehr nicht. Einen besonderen Inhalt hatte sie nicht und sie würde auch erst ins Spiel kommen, wenn die Live-Aufnahmen begannen. Bis da alle in seiner Tasche. Und für Rosi blieb die Rolle der schweigenden Schönheit. Gedanken beruhigt, trank Oliver Rast sein Glas in einem Zug leer. Die Flüssigkeit wieder aus seinem Körper ausgeschwitzt und verwandelte den Bach auf seinem Bauch in einen Fluss. So. Nach einer längeren Fahrt kommen dorthin, wo sie hinwollen, sind schon einen Tag da und ich lese jetzt, wie der zweite Morgen anfängt. Der zweite Morgen brach an. Diesmal waren die Kandidaten folgsam. Zwar benutzte die Zubereitung ihres Kaffees kein offenes Feuer, sondern einen Wasserkocher, doch das war eine Notwendigkeit. Ohne ordentlich aufgebrühten Frühstückskaffee, so Bethany Roberts, war ein erfolgreiches Arbeiten. Als Oliver Rast zusammen mit Darren Bell und Shannon Brady Delaney schließlich zu ihnen saßen die Kandidaten in einem Stuhlkreis erwartungsvoll vor ihnen. Oliver Rast ließ die Stühle fortschaffen, für die das in einigen Tagen erwartete Team gedacht waren, die Arbeit. Darren filmte. Zuerst fand eine Vorstellungsrunde statt. Alle mussten so, als sehen sie sich zum ersten Mal. Wir wurden doch schon zusammen aufgenommen, bemerkte Max und legte seinen Arm besitzergreifend um Jenny Liu Doyles Schulter. Jenny Liu streifte ab und sah Terence Barrikes bedeutungsvoll an. Dieser Blick besagte so viel wie, sind eben keine Profis. Eddie deutete den Blick richtig. Er rückte Lou Doyle ab und sah sich die anderen Frauen genauer an. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, dachte er, Shannon, die ihm gegenüber im Gras saß, tief in die Augen. Diese dachte gerade an ihn und Eddie Burns bezog ihr verträumtes Lächeln auf sich. Ein Seitenblick auf Jenny Lou bestätigte ihm die Taktik. Jetzt waren schon zwei scharf auf ihn. Dieser Erfolg reichte ihm erst einmal und Eddie Volksführung des Moderators. Rust erklärte gerade, dass die bereits gedrehten Szenen gezeigt würden. Der Zusammenschnitt erfolgte am Wochenende, wenn das Team eintraf. Montag würde dann live gesendet, fügte er hinzu. Also würden sie mindestens 2 Wochen. Das bedeutete noch einmal 500 Pfund. Bessany war zufrieden. Der Mai war gerettet. Blieben nur noch 36 Raten und das Haus gehörte ihnen. Oder waren es noch 35? Belegte und verpasste so ihren Einsatz. Nach einer Rüge vom Moderator sprach sie ihren Text. Ich heiße Bessany Roberts. Ich bin verheiratet und wohne in einem Vorort von London. 35 Raten. Wie viel Geld war das? Sie brauchte einen Zettel und einen Stift. Alan Shaw besaß eine Menge Bücher und Schreibzeug. Bestimmt hatte er auch einen Taschenrechner dabei. Bessany Roberts bemerkte, dass alle auf sie blickten. Und, Bessany, ich schlage vor, ich spreche Sie alle mit den Vornamen an, schließe ja ganz ungezwungen zugehen. Was möchten Sie uns noch von sich erzählen, Bessie? Und erwartungsvoll an. Bessany überlegte. Ihr fiel nichts ein. Was du den ganzen Tag? Hakte Rust nach. Oh, ach das, Bessany überlegte. Nach dem Aufstehen habe ich geduscht und mich angekleidet. Dann habe ich 3 Scheiben Brot gegessen, gibt's ja nicht. Schuldbewusst ließ sie den Kaffee unerwähnt. Ich habe mein Geschirr abgespült. Was auch schon. Ich will wissen, was Sie zu Hause machen, wo Sie arbeiten, was Ihre Lieblingssendung im so weiter, das haben wir doch vorher besprochen. Oh, sie ist wirklich eine selten dämliche Kuh, dachte Oliver Rust. Dann auch noch Maulfarbe. Ich bin Hausfrau, sagte Bessany, die nicht vorhatte, von ihrem Putzjob zu erzählen. Denn von diesem Thema ist kurzer Sprung zu Irwins Arbeitslosigkeit. Ihr Mann litt schon genug darunter, dass er keinen Job mehr fand. Das ging niemandem etwas an. Oliver Rust merkte, dass aus Best nichts mehr herauszuholen war. Also nahm er sich Alan Shaw vor, doch auch der Student war kein lohnenswertes Objekt. Alan nahm die Aufforderung, darüber zu sprechen, was ihn beschäftigte, wörtlich. Er schneuzte sich die Nase, dann verwendete er einige lateinische Begriffe, etwas mit Krico und Tympanon, und bei dem Versuch, das zu übersetzen, verhedderte er sich in weiteren Lateinierungen und brach dann schließlich verwirrt ab. Das muss an dieser Allergie liegen, erklärte er, schlug auf, das er mitgebracht hatte und vertiefte sich darin. Danach verwandelte sich Gillian in Reiseführer und langweilte Oliver Rust mit der Aufzählung von asiatischen Sehenswürdigkeiten. Über Mabel Wright, die als einzige ein Kostüm trug, erfuhr der Moderator nur, dass er eine Auszeit nahm. Sie mache nichts, wie sie sagte, und war nicht dazu zu bringen, dieses weiter zu erläutern. Endlich erhielt Eddie Burns das Wort. Eddie begann von seiner Familie. Doch schon bei der Aufzählung der Kinder stockte er. War Baby nun sein Kind? Kam das doch einer öffentlichen Anerkennung seiner Vaterschaft gleich? Nein, da sprach er lieber. Und so enttäuschte auch er Oliver Rust, indem er seine täglichen Fitnessübungen bis erläuterte und sich dann den Stellungen im Kickboxen zuwandte. Oliver Rust das, was er brauchte, von Jenny Lou Doyle und Terence Barrikes. Die dralle Schauspieler und Serienstar enttäuschten ihn nicht. Nur konnte man das, was sie sagten, auch in Illustrieren lesen.
Jetzt erzählen Sie mal.
Ja. Dann geht es so weiter, wie der Moderator es schafft, die Leute doch weich bekommen und das aus ihnen herauszulocken, was er vorhat, was die anderen, was er aufnehmen will. Leider ist meine Zeit gleich um und so einen kleinen Absatz vor. In London. Die Nachricht des Untergangs 2 erregte zunächst wenig Aufmerksamkeit. Als die Passagierliste veröffentlicht wurde, sich der schlagartig. Die Presse konnte sich nicht entscheiden, wem sie die Schlagzeilen widmen soll. Hubert Tretens Macht war die größte. Oliver Rusts Gesicht in den Medien am präsentesten. Brady Delaney's Skandale die bekanntesten. Rosie, die schönste, und Terence Barry als singender Wirt bereits seit Jahren auf dem Bildschirm sein Unwesen. Bowler Bell und die vietnamesische Mannschaft samt Kapitän bekannen ein paar Zeilen auf den hinteren Seiten.
Ja, meine Damen und Herren, Sie haben, wir sind mitten hineingesprungen in die Geschichte. Diese Geschichte wird Sie ganz, ganz an ein bestimmtes TV-Format erinnern. dieses Format, das Frau Gesell hier beschreibt, hat also aber nicht ansatzweise mit dem etwas zu tun, also am Ende alle Ruhm, Aufmerksamkeit und Geld bekommen haben, sondern es gibt ganz unerwartete Wende, etwas ganz Unerwartetes, was deutlich von dem, was man erwartet. Wenn Sie jetzt neugierig auf die Personen geworden sind, die wurden, oder auf die Handlung und deren Ausgang, dann sind Sie recht herzlich eingeladen, ein bisschen mit Frau Gesell hier im Anschluss daran. Sie wird also dort in der Messebuchhandlung stehen, zu reden, sich gerne auch ein Buch signieren lassen. Dieses Buch hat auch noch eine Weiterheit. Frau Gesell ist nämlich nicht nur als Autorin unterwegs, sondern auch dieses Wunderschöne ist ein Auszug eines Bildes von Frau Gesell, die also im übrigen Teil ihres künstlerischen Schaffens Gesichter malt. Also diese Öffentlichkeit jetzt etwas erschlägt, dann laden wir sie auch recht herzlich ein. An uns, da steht sie auch noch etwas zur Verfügung. Wir sind hier in der Halle unter C200, also sind dort ansässig, hätte ich beinahe gesagt. Wir danken uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen noch ein restschönes Messe. Vielen Dank.
Und ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie so zugehört haben. Ja. Wiedersehen und einen schönen Tag hier noch. Ne?
Hallo, hier ist der Film aktuell. Ich wollte mal ziemlich schnell jemanden sehen. Ja, Buch aktuell. Ja. Ja. Okay. Danke, danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.